Mückes Mikromedizin. Der Audiosnack, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Mückes Mikromedizin. Mit einem Special zu einem spannenden Thema, was wir in der Vergangenheit zwar schon angerissen haben, aber heute mit einem ganz besonderen Gast ein wenig tiefer beleuchten wollen. Oder heller beleuchten, je nachdem. Erstmal begrüße ich meinen lieben Freund Martin.
Hallo lieber Daniel. Und ich freue mich, dass ich dich endlich mal wieder face to face sehe. Ich weiß nicht, ob mir die Nähe gut tut mit dir heute, aber das werden wir ja im Laufe der Folge sehen.
Herausfinden. Zumal wir ja auch über Infektionen sprechen. Ich hoffe, wir sind alle hier gesund und haben keine exotische Krankheit eingeschleppt. Es ist ein spannendes Thema deshalb, weil letztlich wir über Erkrankungen sprechen, die bisher in unseren Breitengraden tatsächlich noch selten sind. Mhm. Aber in ihren Herkunftsländern kann man sagen, endemisch und auch wirklich teilweise sehr gravierende Folgen haben für die Bevölkerung. Wenn man dann zum Beispiel an Malaria denkt, wenn man an Dengue, Fieber denkt und viele andere Krankheiten. Zika war vor einigen Jahren auch mal ein Thema. Durch Klimawandel, Globalisierung und wachsende Mobilität ist es leider so, dass diese Krankheiten aber zunehmend auch in unserem Alltag ankommen.
Genau.
Wir beschäftigen uns heute nämlich mit der Tropenmedizin und wir haben einen ganz besonderen Gast aus Berlin zugeschaltet. Das ist Professor Jelinek, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Tropenmedizin und Reisemedizin und Leiter des Berliner Zentrums für Reise- und Tropenmedizin. Schönen guten Tag, Herr Professor Jelinek. Wir freuen uns sehr.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch.
Herr Professor Jelinek, Sie können das wahrscheinlich am besten. Können Sie uns einmal ganz kurz eine kleine Vorstellung machen, wer Sie sind und was Sie genau am BCRT in Berlin machen?
Ja, kann ich gerne. Die wichtigsten Eckpunkte haben Sie ja schon gegeben. Also ich bin Tropenmediziner, daneben auch noch Internist und Infektiologe und Reisemediziner. Bin hier im BCRT der Chef und wir machen vor allen Dingen Reisemedizin, also beraten vor allen Dingen Reisende, die ins Ausland wollen, vorsorglich, mit dem Ziel, dass sie nicht krank werden. Versorgen außerdem Kranke, die zurückkommen. Optimalerweise sind das nicht dieselben, die wir vorher gesehen haben, sondern andere.
Ja.
Dann machen wir hier einiges an Studien, insbesondere auch zu reisemedizinisch relevanten Impfstoffen, auch zu Malaria und anderen Themen. Mhm. Und haben einen recht großen Schwerpunkt auch in der Parasitologie. Also machen alles das, was die Tropenmedizin ausmacht im Prinzip. Ich mache das jetzt seit über 30 Jahren, das ganze Thema, und muss sagen, dass es mir immer noch viel Spaß macht und immer noch sehr lebendig ist, weil sich ständig ändert.
Ja, das wäre auch ein ganz guter Zeitpunkt, um einzuhaken, weil Sie sagen 30 Jahre. Es hat sich ja tatsächlich viel verändert in den letzten 30 Jahren, wahrscheinlich im Bereich der Tropenmedizin. Ich könnte mir vorstellen, dass es früher, wie Sie es ja gerade auch schon sagten, vornehmlich Reiserückkehrer waren, mit denen Sie zu tun hatten. Mittlerweile gibt es ja jetzt auch immer mehr lokale Vektoren. Können Sie dazu was sagen, auch wie das so in Ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen ist und wie sich einfach dieser, ich nenne es jetzt mal in Ermangelung eines besseren Worts, dieser Trend, dass Erkrankungen, die bisher sehr selten hier aufgetreten sind oder hier Infektionen stattgefunden haben, Infektionsgeschehen, jetzt auch im Alltag immer mehr ihren Platz finden in Deutschland?
Also das ist in der Tat so und das macht natürlich auch die Lebendigkeit aus, dass man da einfach auch ein bisschen hinterher sein muss, weil wir tatsächlich mit Überträgern zu tun haben, die es früher gar nicht gab in Europa. Das betrifft vor allen Dingen eben Mücken, also Stechinsekten, die eingewandert sind. Und dann ist natürlich die Welt auch viel mobiler geworden im Laufe der Jahrzehnte. Also wir sind unheimlich global, unheimlich unterwegs und Menschen sind ja selber auch unheimlich gute Vektoren. Also die sammeln natürlich auch das eine oder andere auf der Reise auf und bringen es dann mit. Und das hat auch deutlich zugenommen. Also die klassische Tropenmedizin, so wie sie früher war, die eher parasitologisch orientiert war, die gibt's eigentlich gar nicht mehr. Jetzt haben wir viel mehr mit Sachen zu tun, die halt auch hierher gebracht werden und dann hier zum Teil auch weiter übertragen werden.
Mhm. Wie ist das denn, welche Infektionen werden denn in der Primärversorgung, also wenn wir jetzt in die Hausarztmedizin zum Beispiel gucken, derzeit am häufigsten übersehen, weil sie noch nicht auf dem Radar von den Hausärztinnen und Hausärzten sind?
Also wenn man jetzt speziell auf mein kleines Fach, also auf die Reiserückkehrer schaut, dann haben wir es sicherlich geschafft, über die Jahre die Malaria ziemlich sichtbar zu machen. Also das wird zum Glück nicht mehr so oft übersehen, dass bei Fieber nach einer Reise in die Tropen danach geguckt wird. Aber es gibt halt ein ganzes Bündel anderer Erreger, die einfach nicht so bekannt sind. Das sind zum Beispiel Viren wie Dengue oder wie Chikungunya, die früher praktisch nicht vorkamen und heute aber sehr, sehr häufig sind. Tatsächlich viel häufiger als die Malaria bei Reiserückkehrern. Und dann haben wir natürlich einfach auch Erreger, die zum Teil schwer zu finden sind, wo man wirklich suchen muss, ein bisschen detektivisch auch denken muss und die in der allgemeinärztlichen Sprechstunde halt auch so ein bisschen hinunterfallen, so wie zum Beispiel Erreger, die im Darm sitzen, Giardia lamblia, mhm, ein Parasit, der schwer zu finden ist, und andere.
Mhm. Und was würden Sie sagen, ab welchem Punkt sprechen wir denn offiziell nicht mehr von importierten Fällen, sondern von einer Etablierung, also einer Endemie hier bei uns in Deutschland? Also gibt es diese Punkte schon? Haben wir da schon bei bestimmten Tropenerkrankungen?
Dengue war ja ein gutes Beispiel gerade, ne? Ich glaube, da gibt es zwei Hauptüberträger, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Die Tigermücke und die Westnilmücke heißt die, glaube ich, der andere Vektor, richtig?
Die Hauptüberträger sind Tigermücken. Das ist eine Familie. Das sind verschiedene. Und da gibt es eben die asiatische Tigermücke. Das ist der robusteste Überträger. Mhm. Der kommt auch mit Frost klar im Winter. Und das ist der, der tatsächlich Europa besiedelt hat. Und dann gibt es die Gelbfiebermücke noch und ein paar kleinere, weniger wichtige Verwandte, asiatische Sumpfmücke und so weiter. Die sind aber alle aus dieser Familie Tigermücke. Okay. Und die haben sich in Europa etabliert und die können das auch übertragen. Aber endemisch bedeutet ja, dass die Krankheit sich wirklich festgesetzt hat in einem Gebiet, in einem Land. Und da ist bei uns tatsächlich noch der Winter vor. Also dadurch, dass wir einen langen Winter haben, in dem die Mücken zumindest nicht aktiv sind, teilweise auch absterben, ist es so, dass die Erreger nicht so lange halten können. Das heißt, im Moment ist es noch so, dass diese Krankheiten jedes Jahr aufs Neue importiert werden müssen. Mhm. Und dann in den warmen Monaten in Europa übertragen werden. Das ist zum Beispiel ganz regelmäßig so in Frankreich, auch Spanien, Italien, in wärmeren Ländern. Und wir hatten da bisher Glück. Also bei uns gibt es diese festen Übertragungen nicht. Da warten wir eigentlich drauf, dass das passieren wird. Aber es ist eben nicht endemisch, weil dann im Winter das wieder aufhört und verschwindet.
Das ist ja erstmal für den Moment eine gute Nachricht eigentlich, ne? Also das heißt, wenn die Temperaturen müssten tatsächlich noch um einiges steigen im Winter, um den Mücken dann zu ermöglichen, auch so, ja, zu überleben im Winter, richtig?
Ja, und weiter aktiv zu sein, ne? Also das schaffen die selbst in Frankreich auch im Süden nicht, ne? Also dafür ist auch der Mittelmeerwinter im Norden des Mittelmeers noch zu kalt und das wird auch lange so bleiben. Also feste Endemie ist bei uns oder Endemizität ist bei uns nicht zu erwarten, aber das ändert nichts dran, dass wir die Situation haben werden, dass im Sommer, Frühjahr, Sommer, Herbst, wenn die Mücken aktiv sind, sehr wohl diese Viren übertragen werden können. Mhm. Da reicht ein einziger, der zurückkehrt, der die Viren im Blut hat, der dann von der falschen Mücke gestochen wird und dann fängt es an zu zirkulieren.
Die Person muss noch nicht mal wirklich Symptome zeigen wahrscheinlich, ne?
Genau. Das ist bei Dengue tatsächlich so, dass fast die Hälfte der Infizierten gar nichts merkt davon. Mhm. Und das ist natürlich sehr im Sinne des Virus, ne? Also als Erreger möchte ich ja eigentlich, dass mein Wirt möglichst durch die Gegend spaziert und möglichst vieles verbreitet. Also in dem Fall viel gestochen wird von Mücken. Ja. Und genau das kann dann eben auch passieren.
Das ist das, was man so in der Wahrnehmung gerade auch so durch so popkulturelle Phänomene wie Filme wie Outbreak damals mit Dustin Hoffman, glaube ich, als Laie auch häufig falsch versteht, ne? Also die Erkrankungen, die eine sehr hohe Letalitätsrate haben und sehr schnell zum Tode führen, sind im Sinne des Virus eigentlich ungünstig, ne? Weil dadurch der Radius auch der Verbreitung natürlich entsprechend klein ist. Erinnere mich zum Beispiel an den letzten Ausbruch von wie heißt das gleich, das ganz Gruselige mit dem hämorrhagischen Fieber?
Ebola.
Ebola, genau, das, was dann ja glücklicherweise in den meisten Fällen, wenn es natürlich auch furchtbar ist für die dortige Bevölkerung, aber relativ regional dann auch begrenzt bleibt, ne?
Genau, also für einen Erreger ist es eigentlich sehr ungeschickt, seinen Wirt so schnell umzubringen, ne? Da ist Ebola tatsächlich epidemiologisch nicht so clever, weil die Patienten am Anfang, wenn sie sich infizieren, noch gar nicht ansteckend sind. Mhm. Und dann, wenn sie krank werden, so schnell so krank werden, dass sie halt nicht mehr rumlaufen und sich deswegen tatsächlich schwer tun, viele Leute anzustecken. Im Normalfall. Ein großer Ausrutscher war dieser Ausbruch in Westafrika vor einigen Jahren, wo das eben dann doch zu einer größeren Ausbreitung kam. Aber das hatte eine Menge auch soziale Gründe, weil die Patienten wirklich versucht haben, den staatlichen Strukturen zu entkommen durch die Bürgerkriege, die vorher da waren und so. Das war eine ganz besondere Situation.
Ja. Aber wie wahrscheinlich ist das denn, dass so eine Erkrankung dann auch in Europa irgendwann mal ankommt?
Also Einzelfälle können natürlich immer auftreten. Also dass ein Erkrankter quasi es noch ins Flugzeug schafft und hierher geflogen wird, das ist ja immer mal wieder auch passiert. Wir haben ja gelegentlich Fälle von Lassa oder Ebola, die nach Europa kommen. Aber das sind eben wirklich Einzelfälle, die dann auch sehr schnell isoliert werden. Und da kommt es nicht zu einer Übertragung. Mhm. Allenfalls vielleicht, wenn es ganz dumm läuft, auf einen anderen Menschen, aber das war es auch schon. Das heißt, diese Krankheiten spielen epidemiologisch überhaupt gar keine Rolle, diese hochdramatischen hämorrhagischen Fieber. Was aber sehr wohl eine Rolle spielt, sind halt viel leichter übertragbare Krankheiten, die man vielleicht am Anfang auch gar nicht so merkt, wie zum Beispiel eben Dengue. Das hat eine große Erfolgskarriere hingelegt weltweit, weil es eben so viele asymptomatische gibt und weil die Mücke so adaptierbar ist an die Umwelt und sich überall ausbreitet.
Das ist total interessant, weil wie ist das denn bei den Reiserückkehrern, wenn man merkt, da ist jemand jetzt im Flugzeug, der ist auffällig, der entwickelt vielleicht starkes Fieber, er bricht vielleicht auch blutig oder sonst was. Wie greifen denn da in Deutschland dann so Sicherheitsmechanismen? Wissen Sie da was drüber?
Also ich hatte das begrenzte Vergnügen, eine Zeit lang der Flughafenarzt für die Flughäfen Berlin zu sein. Und das ist genau der Job, den man dann macht. Ne? Also im Flugzeug fällt jemand auf, der eben krank ist, der, wie Sie sagen, Fieber hat und vielleicht blutig erbricht, also wo das Personal sagt, hoppla, da stimmt was nicht, und dann melden die das an den Flughafen, den sie anfliegen. Und dieser Flughafen muss dann eine entsprechende Kompetenz haben, also braucht eine entsprechende Isolationseinheit und entsprechendes Personal, die damit geübt sind, damit umgehen können. Und dann wird die Maschine, wenn sie landet, quasi separat abgestellt auf dem Rollfeld, dann geht das Flughafenärztliche Personal an Bord. Man schaut sich den fraglichen Patienten an, holt den optimalerweise auch raus. Und dann wird die ganze Maschine triagiert. Das heißt, die werden alle natürlich, wird identifiziert, wer ist das überhaupt, wo kann ich die kontaktieren und muss ich die vielleicht auch schon gleich isolieren oder nicht, je nachdem, was ich glaube, was das sein könnte. Also das ist ein ziemlicher Aufwand, der natürlich dafür gedacht ist, dass dann nicht aus so einem Flugzeug plötzlich ein Ausbruch heraus entsteht. Dafür gibt es aber gut etablierte Protokolle und zur Not auch Isolationsstationen in den größeren Zentren in Deutschland, in Berlin zum Beispiel und in anderen, Hamburg etc., wo man dann solche schon kranken Patienten auch entsprechend isolieren kann.
Gibt es in Fällen, in denen jetzt kein spezialisierter Flughafen angeflogen werden kann oder zum Beispiel auch in der Situation, in der vielleicht die Besatzung den Verlauf der Erkrankung als so dramatisch einstuft, dass halt zeitnahe Behandlung notwendig erscheint, auch ein Protokoll, dass dann der nächstmögliche Flughafen angeflogen werden kann, der über die entsprechenden Ressourcen und Kapazitäten verfügt?
Also das ist genau der Punkt. Der Flughafen muss über die entsprechenden Ressourcen und Kapazitäten verfügen, sonst macht es keinen Sinn. Das gilt im Übrigen nicht nur für Infektionskrankheiten an Bord, sondern für alle medizinischen Notfälle. Also die Entscheidung trifft auch nicht das medizinische Personal an Bord oder am Flughafen, sondern erstmal der Flugzeugführer.
Ja.
Also der entscheidet, wie sicher die ganze Geschichte, auch die Landung ist für seine Maschine. Und wenn Sie gerade über, Grönland sind und da einen Notfall haben, einen medizinischen, da macht es im Zweifelsfall mehr Sinn, noch 2 Stunden weiter zu fliegen, bis sie in Europa sind, als eben in Nuuk zwischenzulanden, wo die Infrastruktur einfach nicht so gut ist. Ne? Also da muss man dann einfach abwägen, wie gut ist die Struktur unter mir, macht es wirklich Sinn, da runter zu gehen, bringt das dem Patienten was, bringt das uns was als Besatzung. Und diese fraglichen infektiologischen Notfälle, die sind natürlich, das muss man klar sagen, jetzt bei den Flughäfen nicht so wahnsinnig beliebt, ne? Das macht viel, viel, viel Aufwand. Allerdings, wenn der Flugzeugführer beschließt, ich muss jetzt runter und der Flughafen hält die Kompetenz vor, dann wird das so sein. Also dann geht die Maschine halt runter.
Und wie würde man mit dem Menschen, dem Reisenden, der diese Symptome zeigt, im Flugzeug umgehen? Also stell mir das jetzt gerade vor, es kommt ja dann wahrscheinlich über Funk diese Anfrage oder vielleicht sogar sowas wie Notruf. Wir haben hier jemanden, der zeigt Symptome, die sind nicht leicht, sondern die haben schon irgendwie eine Dramatik. Ist es dann in Ihrer Zeit als Flughafenarzt auch wirklich so gewesen, dass Sie, stell mir es jetzt gerade so vor, dass Sie dann eine Schicht haben und dass Sie dann auch direkt mit dem Piloten in Verbindung treten? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wird der Patient im Flugzeug isoliert? Oder?
Also Sie können sich ja eine Kabine leicht vorstellen. Wir sind ja alle schon mal geflogen. Ne? Mhm. Und da ist es natürlich extrem schwer, jemanden zu isolieren. Sie können ja nicht auf dem Klo einsperren. Also da ist schlichtweg kein Platz. Was man versuchen kann bei einer leeren oder halbleeren Maschine, ist natürlich so einen gewissen Raum zu schaffen. Mhm. Aber in der Realität ist es häufig so, dass einfach die Maschine voll besetzt ist. Und die Situation ist ja auch nicht ganz klar. Ich meine, an Bord weiß man ja gar nicht genau, was los ist. Mittlerweile gibt es viel Möglichkeiten über direkte Kommunikation mit medizinischen Zentralen. Also Lufthansa hat das zum Beispiel sehr gut aufgebaut. Das heißt, wenn an Bord ein Notfall ist, dann können die direkt mit der Zentrale in Kontakt treten und dann auch wirklich über entsprechende Diagnostik vielleicht sogar arbeiten. Andere Fluggesellschaften haben das nicht unbedingt, aber im Wesentlichen wird so sein, dass die Maschine erstmal runtergeht und dass dann die medizinische Versorgung stattfindet, wenn die sicher am Boden sind alle. Ne? Mhm. Und dann kann man auch am ehesten die Gruppen aufteilen von Passagieren, die Kontakt hatten, solche, die eher keinen Kontakt hatten und so weiter.
Mhm. Und wie kann man sich dann die Diagnostik vorstellen? Also die Maschine ist gelandet, der Patient oder die Patientin ist in medizinischer Behandlung. Da geht es ja wahrscheinlich auch im Zweifelsfall auch um Geschwindigkeit. Also wie steht es zum Beispiel dann um die Verfügbarkeit von Schnelltests? Gibt es sowas oder eine spezialisierte Labordiagnostik, die dann sofort greift?
Es gibt Schnelltests, allerdings nicht für diese sehr seltenen Krankheiten. Mhm. Also wir reden hier über echte Kolibris, die extrem selten sind.
Okay.
Und dafür gibt es keine, also es gibt natürlich Diagnostik. Heutzutage kann man mit PCR zum Beispiel das auch sehr schnell nachweisen, aber sie brauchen natürlich ein Labor dafür.
Der Mücke fängt direkt an zu husten.
Ja, genau.
Ist schon kontagiös.
Ist schon seit 3 Wochen. Ja. Mitgebracht aus dem Urlaub.
Mücke mit Husten, kein gutes Zeichen.
Ja. Typischerweise würde der Patient halt natürlich, also das erste ist ein diagnostischer Blick, der wird angeschaut, untersucht, dann hat man einen Eindruck und dann, wenn man wirklich das Gefühl hat, holla, da ist was im Busch, was gefährlich sein könnte, dann kommt der über einen Krankentransport, der schon eine spezielle Isolation hat für den Patienten, kommt er dann in eine entsprechende klinische Einrichtung, wo er auch wieder isoliert wird. Und da kann man die Diagnostik auch laufen lassen.
Und wäre das dann bei Ihnen in der Abteilung? Oder
das wäre hier Charité, in Berlin, wäre das an der Charité. Also diese Zentren sind natürlich nicht so wahnsinnig dicht gesät, weil das Vorhalten einfach auch sehr, sehr teuer ist. Sie brauchen entsprechende Isolationseinheiten. Das muss ja auch eine stationäre Einrichtung sein. Und wir haben ein Netzwerk in Deutschland etabliert in den 90ern, das alle Bereiche abdeckt, wo man dann halt entsprechend sieht, okay, wo ist die nächste Isolationseinheit und wo kann man die Leute hinbringen, wenn sowas wirklich ansteht. Diese Einrichtungen werden zum Glück sehr selten benutzt. Aber die müssen natürlich funktional sein. Das heißt, sie müssen die immer aufhaben quasi. Sie müssen immer Personal haben, das mit den Einrichtungen umgehen kann und so weiter. Also das ist sehr teuer. Und deswegen gibt es nicht so wahnsinnig viele davon.
Würde man denn diese Kapazitäten ausrollen können? Also wenn man sagt, okay, da ist wirklich was sich jetzt verbreitet.
Ich erinnere mich da an etwas 2020.
Ja, genau, mit Corona, ja, da hatten wir ja schon mal das Problem. Aber das war jetzt ja nicht so vergleichbar wie mit Ebola oder
irgendeiner anderen Truppen. Also zunächst mal würden wir in Deutschland keinen Ebola-Ausbruch sehen. Das ist total unwahrscheinlich. Also das
eine andere
Erkrankung. Weil einfach halt die Übertragung nicht funktioniert. Ne? Corona ist ein gutes Beispiel für eine Sache, die sich schnell verbreitet, weil es war eine Tröpfcheninfektion. Und es waren auch viele, die hatten keine oder nur sehr wenig Symptome. Und das ist immer das Problem. Ne? Wenn sie viele haben, die es gar nicht merken, dass sie ansteckend sind, dann verbreitet sich sowas auch wie Wildfeuer, weil die halt weiter durch die Gegend spazieren. Und genau das Gegenteil ist ja der Fall bei diesen tropischen hämorrhagischen Fiebern. Ja. Also die sind ja total krank, die Leute, und laufen eben nicht durch die Gegend. Das heißt, es wird nie einen Massenanfall von Ebola-Patienten geben in Deutschland. Das kann man sicher ausschließen. Ja. Wenn jetzt wirklich mehr Betten gebraucht würden, könnte man das hoch skalieren. Das würde schon gehen. Man würde wahrscheinlich relativ schnell die Bundeswehr brauchen, die entsprechende Zelte auch hat. Hat sie zum Beispiel auch eingesetzt im während dieses Ausbruchs in Westafrika. Da haben die so eine Einheit da auch aufgebaut. Aber das wären dann schon Maßnahmen, mit denen wir hier eigentlich gar nicht rechnen normalerweise.
Ist das auch ein Problem? Also dass die Bevölkerung ganz falsche Vorstellungen eigentlich davon hat, was für Bedrohungen es im Bereich der seltenen tropischen Erkrankungen gibt. Also ich meine, durch den spektakulären Verlauf von Ebola, ich hatte vorhin ja auch schon Hollywood erwähnt, wird ja auch eine Bedrohung eigentlich skizziert, die, wie Sie gerade sagen, in der Realität gar nicht eintreffen wird in unseren Breitengraden. Ist das auch ein Nachteil, weil man einfach realistischere Bedrohungen unterschätzt?
Ja, das kann man schon so sehen. Also wenn Sie natürlich, ich meine, dagegen wirkt halt sowas wie Dengue halt ein bisschen langweilig, ne, wenn Sie so wollen. Also da sterben halt einfach zu wenig Leute dran und auch nicht so dramatisch. Also um das jetzt mal ein bisschen überspitzt zu formulieren.
Ne? Wobei
das
der heißt, Spitzname Knochenbrecherfieber ja schon auch relativ spektakulär ist. Das klingt ja schon ein bisschen nach Preisringen.
Und die Patienten, die es hatten, die sagen mir auch unisono, das wollen sie nie wieder erleben. Mhm. Also die leiden schon, aber es ist natürlich eine andere Kategorie als ein Ebola-Fall, wo die Leute wirklich schwerste Symptome haben. Ja. Das heißt, kinotauglich ist klar eher Ebola, das ist keine Frage. Und das macht auch ein bisschen die Wahrnehmung aus. Und wenn sie dann mit Krankheiten kommen, die vielleicht häufig sind, wo sie denken, da müsste man eher was tun, so vielleicht mal Mückenkontrolle in Berlin-Mitte und solche Sachen, ne, anfangen, dann wirkt das immer so ein bisschen langweilig, aber ist eigentlich die sinnvollere Maßnahme, wenn man solche Krankheiten reduzieren will.
Ich verrate jetzt mal ein kleines Geheimnis. Wir haben ja auch schon das Vergnügen eines kurzen Vorgesprächs gehabt und da habe ich Ihnen eine Frage gestellt, die würde ich jetzt gerne nochmal wiederholen, weil wir gerade über das Thema reden. Was ist denn Ihrer Einschätzung nach eigentlich, Steve Jobs hätte gesagt, the next big thing? Also was ist denn wirklich eine Bedrohung, die Sie sehen, über die man sich viel mehr Gedanken machen sollte, als zum Beispiel über so unwahrscheinliche Ausbruchsszenarien wie bei Ebola?
Also wenn man jetzt wirklich im Rahmen globale Bedrohung denkt, ist das, was uns schon eine Weile umtreibt, jetzt auch wieder die Vogelgrippe. Weil das sind wirklich Viren, vor denen wir viel Respekt haben, die Influenza-Viren, weil die sich sehr schnell verändern. Und weil durch dieses Gemisch aus Virusbestandteilen, die aus Vögeln kommen, aus Schweinen kommen, aus Menschen kommen, da auch recht kritische Mutationen entstehen können. Ne? Also da muss man schon näher hinschauen. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir eine engere Zusammenarbeit zwischen Human- und Veterinärmedizin hinbekommen. Da krankt es im Moment international noch etwas. Ja? Also wir schauen halt als Humanmediziner immer auf unsere Patienten, aber ganz häufig gehen diese Probleme los im Tierreich. War sogar bei Corona so, ja. Das kam ja auch von Tieren. Und gerade die Vogelgrippe sehen wir die ersten Signale tatsächlich dann bei Tieren. Diese Viren haben es ja auch geschafft, sich auf Säugetiere jetzt weiter zu bewegen. Wir hatten kranke Kühe, kranke Katzen, kranke Frettchen und so weiter in den letzten Jahren. Das macht uns schon Sorgen. Genau dasselbe hätte ich Ihnen aber geantwortet 2019, bevor Corona kam. Also wir warten schon eine ganze Weile, wenn Sie so wollen, auf dieses Problem der Vogelgrippe und haben deswegen auch nicht damit gerechnet, dass plötzlich aus der Corona-Ecke was kommen würde. Ja?
Aber hat Sie das überrascht dann, dass Sie, als Corona dann da war, also 2020?
Ja. Also Corona hat mich überrascht, ja, weil das war schon einfach was, womit ich nicht gerechnet hatte. Und das war, also das ist eine tröpfchenübertragene Infektion. Das Thema ist, das ist klar, weil das ist einfach die leichteste und gefährlichste Übertragung. Dass es jetzt gerade ein Coronavirus sein würde, hat mich überrascht.
Ich sitze ja da in der Ecke Heinsberg aktuell in Aachen. Und ist ja nachhaltig immer noch. Die Karnevalsgesellschaft leidet heute noch unter dem Thema Corona.
Ja.
Und so als erste große Hotspot in Deutschland, ne, war es ja bei uns in der Ecke gewesen. Ja. Und deswegen hatten wir auch in Aachen ja die ersten sehr schweren Fälle dann auch intensiv betreut. Aber da war man auch nicht so richtig darauf vorbereitet, intensivmedizinisch bei uns dann. Ne?
Es war auch ein bisschen ein neues Krankheitsbild, ne? Also musst du auch erstmal lernen, gerade in der Intensivmedizin, ne? Also wie beatme ich die, wie behandle ich die? Auch die Gabe von Steroiden zum Beispiel zum richtigen Zeitpunkt. Das war bei dieser neuen Krankheit tatsächlich auch eine Lernkurve, ne? Die man erst hinlegen musste.
Ja, auch mit dem Thema Beatmung, Weaning und so weiter, ne? Dass, dass man dann halt auch lernen musste, wieder zu entwöhnen und so weiter. Das war ist ja ein Riesenthema gewesen, was ja weltweit auch ein also erstmal eine Lernkurve entwickeln musste wieder, ne?
Hat das Thema Corona, weil wir vorhin drüber sprachen, über die Ressourcen, die vorhanden sind und auch über den Aufwand, den es bedeutet, solche schwerwiegenden Erkrankungen aus dem Bereich der Tropen zum Beispiel zu behandeln, hat der Coronavirus, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Bedrohung durch Vogelgrippe reden, das Gesundheitssystem Ihrer Meinung nach resilienter gemacht? Sind wir besser darauf vorbereitet auf so eine neue Pandemie? Oder würden Sie sagen, das ist wie so ein Strohfeuer nach einem sehr dramatischen Verlauf eigentlich jetzt schon wieder in Vergessenheit geraten und alles ist wieder genullt und zurückgefahren?
Also ich wünschte, ich könnte sagen, dass wir so viel daraus gelernt haben, dass wir das nächste Mal professionell, routiniert und vielleicht auch ein bisschen ruhiger damit umgehen werden. Aber ich fürchte, das wird nicht so sein.
Okay.
Also es ist ja, ich meine, das tägliche Leben ist ja immer auch ein Ring um Ressourcen, gerade im Gesundheitswesen. Mhm. Und wir sehen natürlich schon, dass das, was man, wenn man mit solchen Risiken wirklich rechnen würde, vorhalten müsste, dass das natürlich auch gar nicht unbedingt geht. Ne? Es gibt auch andere Prioritäten. Mhm. Das muss man ja sehen. Und ich denke, dass es wahrscheinlich wieder sehr ähnlich laufen wird wie bei Corona, ja, dass man so eine etwas aufgeregte Lernphase haben wird und dann allmählich dann dazu kommen wird, dass man dann reagiert. Ich meine, der Vorteil bei der Vogelgrippe wäre immerhin, dass wir schon Impfstoffe haben.
Mhm.
Also wir kennen grundsätzlich das Thema, wir sind grundsätzlich schon, zumindest was die Prävention angeht, was die Impfung angeht, darauf vorbereitet. Es gibt mehrere zugelassene Impfstoffe, die man sofort einsetzen könnte. Also wir könnten hier ein sofortiges Upscaling machen in der Produktion und hätten nicht erst das Problem, dass wir den Erreger kennenlernen müssen und dann eben Impfstoffe entwickeln müssen. Was im Übrigen bei Corona sehr, sehr gut gelaufen ist. Ne? Also es war ja fast Hollywood-reif, muss man sagen, von der Zeitschiene.
Ja.
Werden denn die Impfstoffe jetzt Richtung Vogelgrippe auch schon vorgehalten, dass man sagt, man produziert halt spezifische Impfstoffe vorab für solche Risiken?
Da gibt es keine Depots. Es gibt Stimmen international, gerade bei WHO auch, die sagen, es wäre nicht dumm, was vorzuhalten. Aber da gibt es im Moment keinerlei Finanzierung schlichtweg von solchen Depots. Mhm.
Kann man sagen, dass es generell bei seltenen Tropenkrankheiten da eine Vernachlässigung auch gibt, was jetzt die Entwicklung oder auch das Vorhalten von Medikamenten gibt, weil der Markt, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, in Europa einfach zu klein ist oder noch zu klein ist?
Das kann man schon sagen. Also das gilt für viele klassische Tropenkrankheiten, also in dem Fall wirklich Krankheiten, die in armen Ländern vorkommen, weil der Markt halt nicht so wahnsinnig attraktiv ist. Ne? Also muss man natürlich auch die Industrie ein Stück weit in Schutz nehmen. Wir haben unsere Impfstoffentwicklung in die Industrie gegeben, also privatisiert. Und das heißt natürlich auch, dass die ein Risiko eingehen mit ihrem Kapital. Klar. Und das muss sich auch amortisieren. Ne? Das ist unser System.
Ja.
Einen neuen Impfstoff zu entwickeln, zum Beispiel gegen Ebola, seltene, aber schreckliche Tropenkrankheit, kostet sie locker einen dreistelligen Millionenbetrag. Locker. Mhm. Und das ist die Chance, dass sie das Geld verlieren, ist bei der Entwicklung etwa 50-50.
Okay.
Also so die Hälfte der Produkte, die man versucht zu entwickeln in dem Bereich, klappt einfach nicht aus technischen Gründen und so weiter.
Das ist ein großes Risiko, ja. Das
und dann haben Sie einen Impfstoff, den Sie einsetzen können im Kongo.
Ja.
Und in Kamerun und so weiter, wo die Kaufkraft der Betroffenen einfach nicht groß ist. Ne?
Mhm.
Das heißt, sie brauchen irgendeine Art von Sponsor, der sagt, das ist es uns trotzdem wert. Und der hat zum Beispiel bei Ebola ganz lange gefehlt.
Mhm.
Wir wussten eigentlich, dass bei diesen Viren die Impfstoffentwicklung nicht so kompliziert sein müsste, aber es gab einfach keinen, der bereit war, das Risiko einzugehen, bis nach dem Ausbruch in Westafrika, wo dann die Blamage so groß war, dass dann endlich die Gates Foundation insbesondere und andere Sponsoren eingesprungen sind und gesagt haben, okay, wir finanzieren das. Und jetzt haben wir Impfstoffe gegen Ebola.
Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel. Mhm. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das Thema Dengue zurückkommen. Also ich habe in der Vorbereitung auf unsere Sendung, unseren Podcast heute, natürlich mich ein bisschen schlau gemacht. Und da fiel mir der Begriff kryptische Infektion auf. Das fand ich interessant, weil das war mir so bisher nicht klar. Sie haben es aber eigentlich im Prinzip vorhin auch schon beschrieben. Also es gibt einen Patienten, der zeigt Symptome und die Infektionsquelle ist erstmal völlig unklar. Das ist ja, das wäre ja zum Beispiel bei Dengue, könnte es so sein, bleiben wir mal bei Ihrem Wirkungsgebiet, also ein Patient, der in Berlin an Dengue erkrankt, war, aber nie im Ausland war. Wie würde man dann vorgehen, wenn man jetzt zum Beispiel, würde man zum Beispiel im Flugzeug dann auch suchen und nach einer infizierten Mücke, jetzt mal ganz blöd und laienhaft gefragt, oder was wären die Schritte, um zu prüfen, wo kann sich dieser Mensch infiziert haben? Also wenn er keine Bluttransfusion zum Beispiel bekommen hat und die Infektionskette, wie gesagt, erstmal kryptisch ist. Gibt man da wieder
Detektiv? Also erstmal muss natürlich irgendjemand auf die Idee kommen, dass es diese Krankheit sein könnte. Ne? Also das ist die erste Herausforderung und daran wird's erstmal auch kranken. Ne? Also wenn jemand, nehmen wir mal Berlin, hier krank wird mit Fieber und Gliederschmerzen und der war nicht im Ausland, da wird natürlich erstmal keiner dran denken, dass es Dengue sein könnte. Und dann bleibt er wahrscheinlich nicht der Einzige und dann gibt's mehr von denen. Und irgendwann hat dann einer die schlaue Idee, hey, lass uns doch mal diese Tropenviren testen und siehe da, dann ist positiv. Dann weiß man immerhin, was Sache ist, aber das kann dauern. Ne? Also das kann, je nachdem, wie schnell die Idee aufkommt, eine Weile dauern. Das Problem haben wir zum Beispiel auch bei der Malaria. Es gibt ja immer mal Fälle von Flughafenmalaria bei Leuten, die nie weg waren, aber halt irgendwie in der Nähe des Frankfurter Flughafens zum Beispiel wohnen, die sich dann plötzlich eine Malaria holen. Ja, das ist, die können von Glück reden, wenn da jemand auf die Idee kommt, dann entsprechend im Blut einen Ausstrich zu machen.
Mhm. Ja, oder bei parasitären Erkrankungen, wo es dann teilweise erstmal nach 6 Monaten oder einem Jahr zu ersten Symptomen kommt. Das gibt's ja auch, ne?
Zum Beispiel. Das gibt's auch und dann ist es auch nicht einfacher, das zu finden, ja. Mhm.
Und also dann bei Larvenstadium würde man und so, ne?
Dann würde man in der Tat Mücken suchen. Also das haben wir auch schon gemacht, ne? Also wenn Sie jetzt einen Fall haben, wo Sie sagen, der muss sich hier irgendwo das geholt haben und das kann nur durch Mücken sein, dann würde man tatsächlich losziehen und Mückenfallen aufstellen und schauen, dass man rausfindet, wo das herkommt und dann auch versuchen, das zu kontrollieren. Mhm. Das ist mühsam, ne? Aber durchaus so, dass das auch erfolgreich sein kann, wenn Sie eine ungefähre Vorstellung haben, wie groß ist der Radius der Mücken, die in Frage kommen und wo muss ich dann gucken, welche Parks muss ich abklopfen und so weiter.
Wie würde das denn in der Praxis aussehen? Also wer würde sich denn auf die Suche machen und wie würde sich diese Suche gestalten?
Also in Berlin wäre, und das wäre sonst auch so, wären das halt die Gesundheitsämter, die bei solcher, die sind ja für die Ausbruchskontrolle in der Bevölkerung zuständig.
Okay.
Und da gibt es durchaus auch Kollegen, nicht in allen Gesundheitsämtern, aber hier in Berlin-Mitte haben wir zum Beispiel einen Kollegen, der sich da sehr engagiert, die dann speziell diese Geschichten mit Mückenfallen und so weiter auch vorangetrieben haben. Okay. Und das heißt, die Dinger gibt's, ja, das gibt's kommerziell, die kann man kaufen, diese Fallen, und stellen sie die halt da auf, wo sie glauben, dass Mücken brüten. Und dann lesen sie die Fallen aus und schauen nach, was habe ich da eingefangen.
Sind die damit Pheromonen irgendwie bestückt, mit irgendwie Lockstoffen, Duftstoffen, oder wie funktionieren
genau,
diese Fallen?
Genau, man kann das, es gibt verschiedene Technologien, also manche haben so elektrische Signale, manche haben Duftstoffe etc., die anlocken und dann halt auch, wo sie abgetötet werden etc. Also das gibt's verschiedene Methoden. Manche sind auch mit entsprechenden Substanzen innen drin behandelt, damit sie dann absterben und ähnliches. Und da müssen sie im Prinzip nur die Fallen auslesen. Also das ist dann Handarbeit, ne? Also müssen sie gucken, was ist da drin. Und
hat die Mücke Streifen.
Hat die Mücke Streifen. Und da müssen sie gucken, sind in der Mücke die Viren drin. Also müssen sie entsprechend PCR machen, ne? Um das so festzustellen. Und dann wüsste man, okay, in dieser Gegend gibt's diese Problemmücken und dann muss man hergehen und versuchen, die Mücken loszuwerden, also sprühen.
Okay. Ich stelle mir gerade vor, es muss ja irgendwann mal einen Tag gegeben haben, an dem in Europa die erste Tigermücke gefunden wurde. Und das muss ja wirklich in dem Moment erstmal so ein Aha-Erlebnis gewesen sein und auch vielleicht sogar sowas wie ein kleiner Schock. Gibt es da so einen wirklich ein Ereignis, an dem man das festmacht, wo man sagt, da gab es eine Erkrankung, die wurde als Dengue identifiziert, diagnostiziert und dann haben die Kollegen, die entsprechenden dort vor Ort durch solche Fallen, die sozusagen die erste in Europa gefundene Tigermücke gefunden.
Also tatsächlich war das so, dass wir die ersten Tigermücken überhaupt gar nicht bemerkt haben in Europa. Das war in Italien. Mhm. Und da war es so, dass es 2007 einen Ausbruch gab von einer fieberhaften Infektion, ein massenhaftes Auftreten von Patienten im Nord, in der Po-Ebene. Und das wurde dann sehr schnell als Dengue-Fieber identifiziert.
Okay. Wer ist da drauf gekommen? Dann,
das waren die Kollegen vor Ort. Die waren, die haben dann irgendwie, also die haben halt dieses Massenauftreten von Patienten gesehen, die alle sehr ähnliche Symptome hatten. Dengue kannte man ja natürlich schon aus dem Ausland und haben dann entsprechend die Tests gemacht und haben das nachgewiesen. Mhm. Und dann hat man geschaut, wo kann das herkommen und hat erstens gefunden, dass die Po-Ebene tatsächlich besiedelt worden war von Tigermücken, was man vorher gar nicht realisiert hatte. Es war nur im Nachhinein, wenn man die Lokalbevölkerung fragte, war denen aufgefallen, dass es seit geraumer Zeit sehr lästige Mücken gab, die sehr viel stachen, die vom Gefühl her vorher nicht da gewesen waren. Aber es war keinem aufgefallen, dass das tatsächlich neue Mücken waren. Und dann hat man auch herausgefunden, wer Dengue dahin gebracht hat. Das war nämlich ein Reisender, der eingeflogen war in die Po-Ebene, ein Chinese tatsächlich, ein Südchinese, und der hat dann die Mücken vor Ort infiziert. Der war selber gar nicht krank, aber der hat halt die Mücken angesteckt und dann gab es diesen Ausbruch. Und dann hat sich das weiter ausgebreitet, hat angefangen uns Sorgen zu machen und schließlich kam der Herbst und Winter und dann war es vorbei, weil die Mücken halt dann aufgehört haben zu stechen. Man muss aber auch sagen, dass es diese Tigermücken gab es früher auch schon in Europa. Ne? Mhm. Also das ist, wir hatten zwischendurch waren wir die los, aber in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es zum Beispiel einen riesigen Ausbruch von Dengue in Albanien mit um die 2 Millionen Fällen sowas. Und da waren auch Tigermücken vorhanden. Die sind nur zwischendurch verschwunden, weil wir ganz viel getan haben gegen diese Mücken und jetzt kommen sie halt wieder.
Wie kam das damals zustande? Weil ich meine, das war ja eine Zeit, in der zum Beispiel der Tourismus, die Globalisierung noch überhaupt nicht in der Form existierte, ne?
Naja, aber damals hatten wir zum Beispiel auch Malaria noch in Europa. Mhm. Ne? Also das da waren viele Krankheiten, die wir heute als weit, weit weg und Tropenkrankheiten ansehen, die waren gar nicht so weit weg und kamen durchaus auch in Europa vor. Ne? Malaria aus Italien ist erst in den 40er Jahren verschwunden.
Was ist denn mit dem Thema Chikungunya-Fieber? Sie hatten das ja vorhin kurz angesprochen. Sehen wir oder werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch in Italien, Frankreich mehr solche Fälle sehen? Also ähnlich wie bei Dengue?
Ja, ganz sicher. Also Chikungunya ist ein gutes Beispiel für einen Virus, das echt Karriere gemacht hat in seiner Verbreitung, einfach weil die Vektoren schon da sind, ne, überall. Also als erstes haben sich die Tigermücken ausgebreitet und dann war Chikungunya, das es eigentlich nur auf ein paar Inselchen im Indischen Ozean gab, sonst nirgendwo. Es war lange Zeit so ein Virus, mit dem haben wir, das war so Geheimwissen unter Tropenmedizinern. Ne? Also Chikungunya kannte einfach niemand sonst, weil es total selten war. Mhm. Und dann gab es plötzlich einen Ausbruch auf Réunion im Winter 2006. Mhm. Die hatten vorher auch eine Mückenplage, auch wieder Tigermücken, die sich ausgebreitet haben. Und dann hat irgendeiner Chikungunya wahrscheinlich von den Komoren darüber gebracht. So ganz klar ist das nicht. Und dann war plötzlich die Hälfte der Insel krank mit diesem Thema. Und also, bei Chikungunya ist es so, dass praktisch jeder erkrankt, der infiziert ist, anders als bei Dengue. Also da haben wir eine deutlich höhere Penetranz der Symptomatik. Und dann fing es an, sich auszubreiten, weil halt Tigermücken in ganz vielen Ländern vorkommen. Ne? Und hat sich innerhalb von wenigen Jahren, also von 2006 bis 2013, 2014 hat sich es wirklich über ganz Asien, ganz Afrika und Lateinamerika, Karibik ausgebreitet und tritt seitdem in großen Ausbrüchen überall auf. Und wir hatten auch schon Ausbrüche in Italien zum Beispiel, in Kroatien, kleinere, und auch Fälle in Frankreich. Also auch das wird immer mal wieder auftreten, mit Sicherheit.
Mhm. Interessant, ne, dass sich das dann so seinen Weg bahnt, nachdem es eigentlich eine Zeit lang gar keine Rolle gespielt hat. Ich fände es toll, wenn wir nochmal einen kleinen neudeutschen, kleinen Deep Dive machen würden ins Thema Dengue. Ich könnte mir vorstellen, dass es da draußen den einen oder die ein oder andere noch gibt, die gar nicht so sich im Klaren darüber sind, wie sich Dengue eigentlich äußert, also wie sich das klinisch präsentiert, was sind die Warnsignale. Ich fand das gerade auch sehr spannend, dass Sie gesagt haben, das wäre jetzt eine Frage von mir auch, fühlt es sich anders an, von der Tigermücke gestochen zu werden, als von einer, in Anführungsstrichen, heimischen Mücke? Haben die irgendwie, sind die aggressiver, sind die?
Kann ich jetzt nicht behaupten, nee. Mhm. Also es ist jetzt aus eigener Erfahrung, das Erlebnis des Mückenstiches hängt wesentlich davon ab, wie sie darauf reagieren. Mhm. Also das ist ja erstmal ein Fremdkörper quasi, also der Rüssel, ne, der in die Haut eindringt, und dann werden fremde Substanzen, fremde Antigene in oder unter die Haut injiziert, und darauf reagiert der Mensch. Da gibt es manche, die kriegen halt einen dicken Flatschen, der juckt, und andere nicht so. Also es gibt viele, die sagen, dass Tigermücken unangenehmer stechen würden. Ich kann das nicht so bestätigen. Also auch die Patienten, die wir sehen, sagen jetzt nicht, oh, da war eine ganz schlimme Mücke und jetzt weiß ich, ich habe Dengue. Also so ist das nicht. Was Tigermücken auszeichnet, ist, dass sie unheimlich gut angepasst sind an Menschen. Die mögen uns, beziehungsweise das, was wir mit der Umwelt machen, nämlich urbanisieren und Müllhalden anlegen und Dreck rumliegen lassen und Plastikflaschen und Autoreifen, in denen ein bisschen Flüssigkeit ist, weil da können die überall drin brüten. Mhm. Und weil wir halt die Welt urbanisieren, ne? Mehr als die Hälfte der Menschheit lebt in Städten und meistens in Slums, ist das für diese Mücken einfach perfekt. Ja? Deswegen haben die sich überall ausgebreitet.
Und dann kommen die Autoreifen, vielleicht die gebrauchten aus irgendeinem fernen Land, oder die Tontöpfe, die man irgendwie sich in Indien bestellt hat. Und da ist dann unter Umständen in so einem kleinen Schwapp Wasser sind ein paar Larven drin. Ne?
Genau.
Mhm. Können Sie einmal ganz kurz nochmal vielleicht skizzieren, wie so eine Dengue-Infektion klassischerweise verläuft? Weil es gibt ja unterschiedliche Verlaufformen. Ne? Also ich hatte vorhin ja gesagt, Knochenbrecherfieber klingt ja jetzt wirklich sehr brachial, aber es gibt ja auch, wie Sie selber sagten, leichtere Verlaufsformen, beziehungsweise da hatten wir gerade, glaube ich, den Vergleich gemacht war das das Fieber, von dem wir gerade sprachen, dass es bei Dengue ja gar nicht unbedingt immer überhaupt zu einem Ausbruch kommt, sondern dass es jeder Dritte, hatte ich im Hinterkopf.
Also bei Dengue ist es tatsächlich relativ komplex, weil es sind eigentlich vier verschiedene Viren, die nicht sehr eng miteinander verwandt sind. Und deswegen kann man Dengue blöderweise viermal kriegen.
Okay.
Sonst ist es ja oft so, dass man eine Infektion durchmacht und dann hat man es halt geschafft, ne, weil man dann immun ist. Aber bei Dengue nicht. Und diese vier Verläufe, die können alle asymptomatisch sein. Also es kann sein, dass sie davon gar nichts mitkriegen und nur die Viren eine Weile im Blut haben und dann natürlich für Mücken ansteckend sind und dann verschwinden die wieder. Und das ist natürlich nicht schlecht für einen selber, aber ist auch gut für die Viren, weil die leicht weitergetragen werden. Dann gibt's, das ist das Häufigste, das sind halt so unspezifische Symptomatik mit Kopfschmerzen, Gliederschmerzen ganz ausgeprägt. Mhm. Deswegen heißt das Ding eben auch Breakbone Fever, Knochenbrecherfieber, weil es wirklich so wehtut, als würden die Knochen brechen, wenn man sich bewegt. Das ist ziemlich garstig. Und dann eben Hautausschlag und so. Eine allgemeine, ausgeprägte grippale Symptomatik. Und dann gibt's, und das ist häufiger bei Leuten, die das zum zweiten oder dritten Mal kriegen oder zum vierten Mal, gibt's auch die Gefahr, dass es zu Blutungsstörungen kommen kann. Und dann gibt's ein hämorrhagisches Fieber.
Aber das kann ja schon nach der zweiten Infektion auftreten dann.
Also es gibt's auch bei der ersten schon, wie wir mittlerweile wissen, aber häufiger ist es mit der zweiten vor allen Dingen. Und dieses hämorrhagische Fieber ist wirklich auch lebensgefährlich und deswegen sterben Menschen auch dran. Ne? Mhm. Vor allen Dingen betroffen sind natürlich in den Gebieten, wo viel Dengue ist. Also in den Tropen, da die Kinder, weil die halt in der Regel das dann das erste Mal durchmachen. Ne? Also die erwerben halt quasi diese Infektion in ihrer Kindheit und deswegen sehen wir da auch viele Komplikationen. Später als Erwachsene haben sie schon durchgemacht und sind halt dann immun natürlich. Aber dieses breite Spektrum, das macht uns natürlich auch Probleme. Weil wir, wenn wir einen Patienten vor uns haben, nie genau wissen, wo geht denn das hin? Also kann der jetzt bluten? Kriegt er Probleme? Ja, nein, was müssen wir machen? Ja.
Kann das dann auch relativ schnell sich zuspitzen? Also es gibt ja, ja. Die erste Phase nennt man ja, glaube ich, fibrile Phase, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Das ist diese, also wenn die ersten Symptome auftreten.
Tag 1
bis 7. Ja gut, die kriegen halt ihr Fieber, ihre Abwehrreaktion. Ne? Das ist eigentlich eine normale Abwehrreaktion gegen einen Erreger, der im Blut ist, dass sie halt einfach ihre Temperatur hochfahren. Und typischerweise kriegt man dann auch Gliederschmerzen, weil die entsprechenden Botenstoffe vom Immunsystem ausgeschüttet werden, die man dann halt spürt quasi. Und dann gibt es, während man das Virus bekämpft, kann es halt Komplikationen geben, die dann in Richtung dieser ausgeprägten Schmerzen oder einen Verlust der Blutplättchen und damit dann halt eine Blutungsneigung führen.
Es gibt, glaube ich, noch diesen Schmerz, diesen spezifischen hinter den Augen, habe ich noch gelesen, ja. Ne?
Das haben auch viele, ist aber kein, also sie können nicht sagen, du hast Schmerzen in den Augen, deswegen hast du Dengue, ne? So läuft das leider nicht, aber es ist ein Ding, das viele haben, ja.
Mir fiel das nur auf, weil ich glücklicherweise in meinem Leben, glaube ich, noch kein einziges Mal so ein Empfinden hatte, dass Schmerzen hinter den Augen auftreten und ich jetzt so dachte, vielleicht ist das irgendwie ein Leitsymptom, an dem man sich orientieren kann. Ja,
so auslösen.
Ich spreche mit zwei Ärzten, deswegen, ja, da bin ich bisher verschont geblieben. Gibt es irgendwie eine Temperatur, wenn das Fieber über eine bestimmte Temperatur steigt, wo man genauer hingucken muss oder wo es dann halt wirklich auch ja einen dramatischen Verlauf nehmen kann, dieses hämorrhagische Fieber, was ja, wie Sie sagten, potenziell auch lebensgefährlich sein kann?
Also das ist hämorrhagische Fieber ist gefährlich, weil man bluten und verbluten kann. Es ist nicht gefährlich wegen der Fieberkomponente. Die Höhe der Temperatur ist sehr, sehr individuell. Das ist einfach, hängt davon ab, wie stark der Mensch reagiert. Und ist kein Prädiktor, ne? Also wenn man ein bisschen mehr Fieber hat, heißt das nicht, dass es dann irgendwie schlimmer verlaufen muss. Das ist nicht so. Das Hauptproblem ist oder das Hauptrisiko sind wirklich die Frage, wie ist der Flüssigkeitshaushalt bei diesen Kranken und wie ist die Blutungsneigung? Und darauf müssen wir achten. Und das kommt auch mit ein bisschen Verzögerung gerne, ne? Also es kommt erst später nach dieser Akutphase, dass sie dann plötzlich Schwierigkeiten kriegen können.
Genau, das ist ja dann so die kritische Phase, ne? Nach 3 bis 7 Tagen mit der Entfieberung, Abfall der Körpertemperatur dann und dass man dann halt auch dieses Kapillar-Leck-Syndrom dann entwickelt.
Genau. Und das Problem ist, dass wir halt kein spezifisches Therapeutikum haben. Also wir haben kein Medikament, das sie geben können, was die Dengue-Viren jetzt zuverlässig bekämpft. Es gibt jetzt Versuche aus Asien oder einen monoklonalen Antikörper in Asien, den die entwickelt haben, der scheint zu funktionieren, aber das sind allererste Ansätze. Das heißt, man kann nur symptomatisch behandeln. Bedeutet, man versucht das Fieber zu senken, die Schmerzen zu bekämpfen und wenn die wirklich Probleme kriegen mit ihrer Kapillarpermeabilität, also eben Flüssigkeitsverschiebungen ins Gewebe, Ödeme kriegen oder sogar bluten, da muss man halt entsprechend nachschütten, also Blutplättchen geben oder Erythrozyten geben oder was auch immer. Und das ist natürlich eine aufwendige Therapie.
Also Transfusion jetzt mal für mich als Laien.
Zum Beispiel, genau. Dafür brauchen Sie entsprechende klinische Einrichtungen, im Extremfall eine Intensivstation. Jetzt können Sie sich vorstellen, im Slum in Manila ist das halt nicht unbedingt eine Option. Ja, und deswegen sterben die dran.
Das jetzt gerade, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, weil ich gerade hellhörig wurde, als der Martin das Kapillar-Leck-Syndrom erwähnte, das ist, beschreibt diese Flüssigkeitsverlagerung, haben Sie es, glaube ich, genannt, ne?
Also da sucht quasi Flüssigkeit steigt aus den Gefäßen ins Gewebe rein, ne? Und Sie haben dann Flüssigkeit in Bereichen, wo sie eigentlich in der Menge nicht hingehört. Also im Extremfall in der Lunge und ähnliches, ja.
Okay, und das kann dann im schlimmsten Fall tatsächlich auch zu diesen Blutungen, diesen inneren Blutungen führen. Okay, das ist interessant. Ich habe noch was gelesen, das klang fast schon poetisch. Inseln im Roten Meer. Was ist das?
Ja, unsere angelsächsischen Kollegen neigen ja zum Teil zu sehr poetischen Ausdrücken in der Medizin. Da kommt eben dieses Breakbone Fever her und genauso dieses Islands in the Red Sea. Ja. Das ist der Ausschlag, der beschrieben wird beim Dengue. Also was ganz viele Patienten kriegen, ist ein Hautausschlag, der einfach ganz flächig, also ein bisschen wie eine allergische Reaktion aussieht. Aber der hat innen drin eben weiße Flecken, typischerweise. Das sind diese Inseln im Roten Meer. Sehr malerisch beschrieben.
Ja, die haben, das ist alles so ein bisschen Charles Dickens, ne? Geht in die Richtung. Finde ich interessant. Wenn man jetzt Dengue diagnostiziert und wir jetzt wissen, dass es verschiedene Verlaufsformen gibt, ab wann muss denn ein Patient in die Klinik? Also wann ist wirklich... Also
die Red Flags, ne?
Genau, Red Flags.
Insbesondere auch in der Hausarztpraxis, wenn ein Patient kommt, Also ist es das anhaltende Erbrechen, starke Bauchschmerzen, also dass man halt auch so das Gefühl hat, dass man einen Hinweis auf eine Organbeteiligung hat oder auch Aszites, also Flüssigkeitsansammlung vielleicht in der Lunge, im Bauchbereich oder so.
Was genau, denn wann so wird es so gefährlich, dass man sagt, sofort in die Klinik, das ist jetzt nicht mehr mit einem kalten Wadenwickel getan oder einem Zäpfchen?
Also sowas wie ein Aszites, sprich Wasser im Bauch oder Wasser in der Lunge, wäre natürlich immer ein Grund, den Patienten stationär aufzunehmen. Das ist dann aber schon recht weit fortgeschritten. Tatsächlich, was wir ganz früh machen, wenn die Patienten kommen, und das ist ein ganz, ganz einfacher Test, ist, dass wir einen Stauschlauchtest machen. Das heißt, wir stauen den Arm venös, also wie beim Blutabnehmen, mit dem Stauschlauch, ein kleines bisschen länger als normal, so 4 bis 5 Minuten. Und gucken, ob die auf der Haut kleine punktförmige Blutungen kriegen, sogenannte Petechien. Und wenn sie das bekommen, dann ist was nicht in Ordnung mit ihrer Blutgerinnung.
Okay.
Das sollte man einfach nicht haben normalerweise. Das heißt, die haben ein Problem mit der Kapillardichte und mit ihrer Blutgerinnung. Und das würde für uns vollkommen ausreichen, um zu sagen, hey, sie sollten sich besser in die Klinik legen, weil wir wissen nicht, was die nächsten Tage bringen und wir müssen sie beobachten.
Aber das wäre ja auch ein Punkt für die.
Das ist ein sehr günstiger Test, den jeder machen kann. Und das ist total, also das ist ziemlich effektiv.
Also für die Hausarztpraxis auch ein Tipp, um das dann nochmal also nachzuvollziehen und wenn man halt den Verdacht hat, dass man das dann auch direkt in der Praxis durchführen kann.
Mhm. Gibt es noch andere Symptome, die auf einen dramatischen Verlauf hinweisen können?
Naja, Blutungsstörung, also Blutungszeichen, ne? Weiß ich, die bluten aus der Nase, aus den Ohren, anal etc. Also das gehört sich ja alles nicht, sollte man nicht haben. Und das ist natürlich dann, aber das ist quasi schon der zweite Schritt, ne? Das ist dann schon später. Dann sollte man schauen, dass die natürlich auch stationär gehen. Die Schmerzen sind oft sehr, sehr ausgeprägt, aber nicht unbedingt Kriterium für eine stationäre Aufnahme. Also nur weil denen alles wehtut, heißt das noch lange nicht, dass die Komplikationen kriegen werden. Ja, also das kann man sehr gut ambulant behandeln, muss man halt entsprechende Schmerzmittel geben. Und wenn man jetzt Blut abnimmt und im Blutbild schaut, dann sieht man natürlich Veränderungen. Auch kann man sich die Blutplättchen anschauen. Wenn die natürlich dramatisch abfallen, dann ist das auch ein Zeichen, wo man drauf reagieren muss.
Gibt es so einen spezifischen Bewusstseinszustand, den man bei Dengue-Infizierten feststellt? Also sind die besonders lethargisch oder also ist das vergleichbar mit, also ich kenne das jetzt von meinem Sohn, wenn der Fieber hat, dann tendiert der dazu natürlich nicht mehr mit dem Flickflack sich durch die Wohnung zu bewegen, sondern eher.
Auch extreme Unruhe haben die teilweise, ja, ne?
Ist das so?
Also was sie bei Dengue vor allen Dingen haben, wenn die jetzt Symptome haben, ist, der Bewusstseinszustand wird dominiert von Schmerz. Das ist das Haupt, die stört das Fieber auch bei weitem nicht so wie die Schmerzen, die sie haben. Ja, das ist eine Krankheit, die sehr davon dominiert wird, dass denen wirklich alle Glieder wehtun.
Der Bonebreaker.
Deswegen ja dieser dramatische Beiname. Ne? Aber dass sie jetzt in irgendeiner Weise besonders eingetrübt wären oder besonders, sagen wir, keine Ahnung, psychische Effekte hätten, kann man jetzt nicht wirklich sagen. Die sind sehr beschäftigt mit sich und ihrem Körper und sind zum Beispiel auch gar nicht begeistert, wenn ich mit dieser Idee von diesem Stauschlauchtest komme, weil das denen einfach sehr weh tut.
Sie haben ja viele Länder auch bereist mit der Tätigkeit. Hatten Sie selber schon mal das Dengue-Fieber?
Soweit ich weiß nicht. Zumindest hatte ich nie Symptome. Aber ich hatte da tatsächlich Glück. Also hatte kein Dengue, ne.
Und andere Tropenerkrankungen, also so Richtung Chikungunya oder andere Infektionserkrankungen?
Also mein Erfolgsorgan auf Reisen ist ganz klar der Darm. Da habe ich durchaus Themen mit. Also ich hatte auch schon gerne mal die Ruhr und solche Sachen. Oh, das Gott. War unangenehm genug. Aber ich kann also weder behaupten, dass ich Malaria gehabt hätte, noch dass ich Chikungunya gehabt hätte. Wobei ich bei Malaria auch immer brav meine Prophylaxe nehme.
Ja.
Aber Darm ist ein Thema. Also da habe ich, glaube ich, einiges an Erregern durchgemacht mittlerweile.
Aber bei Menschen, die tatsächlich in die Tropen reisen, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendetwas mitbringt, ja nicht so gering, habe ich gelesen.
Ja, also das hängt davon ab, wo Sie das anschauen. Aber insgesamt, also gerade wenn Sie den Darm mit berücksichtigen, also Durchfallerkrankungen, dann haben wir schon eine sehr hohe Quote von Betroffenen. Wir haben das mal in einer Studie prospektiv angeschaut, also einfach Leute, die hier waren zur Beratung, haben wir danach verfolgt, ne, und einfach geschaut, was mit denen passiert jetzt, in puncto Gesundheit. Und da hatten wir doch über 40% Krankheit. Also das fand ich ziemlich viel. Ja. Ne? Dafür, dass die Leute ja eigentlich wegfahren, um sich zu erholen, Spaß zu haben, fand ich 40% Erkrankung doch mehr, als man vielleicht sich wünschen würde.
Mhm. Teures Vergnügen mit nicht besonders angenehmem Ausgang, ja. Was mich noch interessieren würde, wenn wir jetzt davon sprechen, dass diese Population der Erreger, die wir jetzt in Europa haben, die aber eigentlich aus anderen Erdteilen stammen, wenn die irgendwann resistenter werden sollten, zum Beispiel durch eine Erhöhung der Temperatur oder auch einfach durch eine Anpassung, reicht denn eigentlich dann das, was wir jetzt so an klassischen, ich glaube, Repellents ist das richtige Wort, also wie man sich vielleicht auch schützen kann durch Kleidung. Ist das noch zeitgemäß? Ich erinnere mich daran, dass man zum Beispiel, wenn man in tropische Gebiete fährt, wobei ich nicht weiß, ob das Marketing ist oder tatsächlich sinnvoll, dass man dann ja auch darauf hingewiesen wird, dass man vielleicht spezifische Kleidung sich kauft, imprägnierte Kleidung. Wie sieht das aus? Müssen wir da in Zukunft technologisch auch aufrüsten, um uns zu schützen?
Also im Moment haben wir ein ganz gutes Portfolio an Möglichkeiten, die Stichrate zu reduzieren. Sie werden es praktisch nie schaffen, die Stichrate auf Null zu bringen. Ne? Also es wird immer irgendeine Mücke durchkommen, es sei denn, Sie ziehen ein Ganzkörperkondom an. Aber ansonsten gibt es natürlich immer eine, die es schafft. Aber der Punkt ist ja, dass man die Frequenz einfach runterdrückt und damit die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass einem was zugetragen werden kann. Und das kann man sehr gut machen durch das, was ich angesprochen habe, also Kleidung, die speziell behandelt ist. Da ist in der Regel Permethrin drin. Das ist ein Nervengift für Insekten, was aus Pflanzen gewonnen wird, aus Chrysanthemen, was sehr effektiv ist. Mhm. Dann kann man sich die Haut einschmieren mit Repellenzien, die Insekten einfach abschrecken, beziehungsweise deren Geruchswahrnehmung blockieren, damit sie einen nicht so wahrnehmen. Und da gibt es natürlich auch so das gute alte, altmodische Moskitonetz zum Beispiel.
Ja.
Also wenn Sie, das ist nicht dumm, weil es ist einfach im Weg und da kommt die Mücke halt nicht durch. Fertig. Ja. Also das ist. Oder man hat halt ein Zimmer, wo nur Aircondition läuft und die Fenster immer zu sind, wenn man das bevorzugt. Solche Sachen. Also da kann man viel tun. Unsere Erfahrung mit Insektiziden, also Substanzen, die in der Fläche ausgesprüht werden, ist halt zweischneidig, weil erstens schädigen die natürlich auch eine Menge Insekten, die eigentlich Gutes wollen oder Gutes tun. Und zweitens werden die Mücken dagegen resistent im Laufe der Zeit. Die gewöhnen sich natürlich an sowas. Es gibt jetzt mittlerweile Versuche mit genetisch manipulierten Mückenpopulationen, die ausgesetzt werden, die dann unfruchtbar sind, wenn die entsprechend Sex haben mit den Wildmücken. Oder auch mit Mücken, die mit bestimmten Bakterien infiziert worden sind. Das finde ich total clever. Tigermücken haben normalerweise keine Besiedlung mit bestimmten Bakterien, Wolbachien im Darm. Und am Darm, an den Zellen im Darm, müssen die Viren aber andocken, damit sie aus dem Blut, das eingesaugt wurde, über den Körper der Mücke in die Speicheldrüse kommen. Okay. Und wenn sie diese Mücken infizieren mit diesen Wolbachien, die es in anderen Mücken gibt, dann blockieren die Andockstellen für die Dengue-Mücken und dann können die nicht mehr übertragen. Und das funktioniert super tatsächlich. Okay. Also Singapur hat das zum Beispiel durchexerziert. Die haben in ihrem Stadtstaat diese Wolbachien-infizierten Mücken ausgesetzt. Klappt hervorragend. Die haben die Infektionsraten um über 80% senken können, nur dadurch.
Hat das denn andere Nachteile jetzt, wenn man das so aussiedelt?
Nicht, dass wir wüssten. Also es hängt davon ab, was sie aussiedeln. Es kann, wenn sie die infizierten Weibchen aussiedeln, dann gibt's keine Nachkommen mehr. Das heißt, die Mückenpopulation bricht zusammen. Mhm. Was in den Augen der Menschen jetzt nicht unbedingt was Schlimmes ist, aber natürlich kann es dann sein, dass andere Mücken kommen, beziehungsweise es fehlt den Vögeln was zu fressen, wie auch immer. Man kann aber, wenn man nur Wolbachien-infizierte Männchen aussetzt, dann haben die schon Nachkommen, aber die sind eben auch infiziert. Das heißt, die Mückenpopulation bleibt stabil, da verändert sich gar nichts, aber die übertragen kein Dengue-Fieber mehr. Ist aber viel Kleinarbeit, weil sie brauchen dann ein Labor, wo Leute wirklich einzelne Mücken händisch mit Pipetten, mit winzig feinen Pipetten mit diesen Bakterien infizieren.
Okay.
Und dann diese Mücken aussetzen. Also da brauchen sie eine Menge an Detailarbeit.
Okay, das klingt sehr aufwendig tatsächlich. Damit ist meine Frage auch beantwortet nach dem ökonomischen Voraussetzungen, weil ich jetzt gerade so das Gefühl hätte, hey, das wäre doch super, das könnte man doch wahrscheinlich wesentlich preiswerter bewerkstelligen, dass man auch dann an den Hotspots in den Ursprungsländern diese mit diesem Bakterium infizierten Mücken vielleicht aussiedelt, aber das klingt nach sehr viel Arbeit und sehr viel Aufwand.
Es gibt einen Grund, warum das in Singapur gemacht wird und nicht in Manila zum Beispiel. Ne?
Ja.
In Manila kriegen sie im Moment ein Kopfgeld für Tigermücken. Also wenn sie eine Tigermücke abliefern, dann kriegen sie einen Peso, einen philippinischen Peso bezahlt. Das ist ausgesetzt worden von einem Konsortium, was von einem Multimillionär gesteuert wird. Und mit der Idee, dass man dann die Mücken einfach wegfängt, ja. Wenn viele Leute Mücken sammeln, gibt's weniger. War es aber total nach hinten losgegangen, weil die Leute dann natürlich angefangen haben, die Mücken bei sich zu Hause zu züchten, um viele abliefern zu können. Und dann wurde das eher mehr.
Ich hatte gerade auch dieses total im ersten Moment wirklich absurde, diesen absurden Gedanken tatsächlich, weil man ja auch den menschlichen Charakter so ein bisschen kennt.
Ja, den sollte man nie unterschätzen, genau.
Wahnsinn. Ja, ja gut, ich meine, es ist natürlich in einem sehr armen Land eine sehr einträgliche Geldquelle dann. Also ja. Das, ja. Spannend.
Also ökonomisch das Effektivste, wenn Sie jetzt bei Dengue das große Ausbrüche verhindern wollen, ist schlicht und ergreifend, möglichst viele Leute zu impfen, muss man sagen. Ja, also Impfungen sind einfach das Effektivste, um Krankheiten zu reduzieren. Mhm. Und das ist auch eine Maßnahme, die halt zunehmend gemacht wird. Ne? Also es sind ja zunehmend Länder dabei, Massenimpfkampagnen gegen Dengue zu fahren. Und das ist ganz klar auch das, was man favorisieren muss, weil das am leichtesten umsetzbar ist und eben auch von der Kosten-Nutzen-Effektivität am besten läuft.
Ja, Prophylaxe ist wahrscheinlich auch sowieso grundsätzlich immer besser als Therapie. Ne?
Wie ist das denn, wem steht diese Impfung zu? Wird die übernommen in Deutschland bei bestimmten vulnerablen Gruppen dann?
Also wir haben ja in Deutschland die sehr glückliche Situation seit einigen Jahren, dass die meisten gesetzlichen Krankenkassen Reiseimpfungen freiwillig erstatten. Einfach um diesen Präventionsgedanken zu fördern, was ich sehr, sehr gut finde. Und die müssten das ja nicht tun gesetzlich, aber die machen das eben freiwillig als Zusatzleistung.
Ja gut, die Kosten und sind ja sonst höher.
Und dann gehört dann Dengue-Fieber auch dazu. Ne? Also wenn die Reiseimpfungen erstatten, dann erstatten die auch die Dengue-Impfung. Das heißt, Reisende in Risikogebiete können sich vorher informieren und können sich auch impfen lassen. Und es gibt auch Länder, zum Beispiel Indonesien, die rufen Touristen ganz aktiv dazu auf, sich vor einer Reise zum Beispiel nach Bali gegen Dengue zu impfen. Also weil die einfach so viele Fälle haben, auch bei Touristen, dass sie sagen, macht halt was, ja, vorhin.
Ja, das ist ja die Kehrseite der Medaille. Also es ist ja keine Einbahnstraße, sondern es geht ja in beide Richtungen. Das war ein sehr informatives und sehr spannendes Gespräch. Ich habe eine letzte Frage, die mich sehr interessiert. Sie als Experte, wenn Sie zum Beispiel Studierenden oder auch Hausärzten, die schon niedergelassen sind, einen persönlichen Rat geben könnten. Was ist die eine Sache, die jeder Hausarzt oder jede Hausärztin heute über Tropenmedizin wissen sollte, die in keinem Standardlehrbuch von vor vielleicht 20 Jahren oder 15 Jahren stand oder steht? Wie kann man die jetzt aktiven Allgemeinmediziner und die neue Generation von Allgemeinmedizinern sensibilisieren?
Also ist keine einfache Frage. Was ist die eine Sache? Also was es vor 20 Jahren nicht gab, waren eben diese Virusinfektionen, mit denen wir uns jetzt rumschlagen. Mhm. Vor 20 Jahren haben wir gesagt, wenn ein Patient mit Fieber kommt in deine Sprechstunde und der war im Ausland, denk bitte daran, dass es Malaria sein könnte.
Mhm. Bisschen wie mit den Zebras. Man heilfroh,
wenn das gemacht wurde. Heute ist es so, dass es bei einem fieberhaften Reiserückkehrer viel eher eben Chikungunya oder Dengue ist. Mhm. Und daran sollte man halt denken. Und das war natürlich vor 20 Jahren einfach gar kein Thema.
Sind Sie der Meinung, dass das im Studium der Humanmedizin heute auch noch zu kurz kommt? Einfach, ich weiß, weil ich ja mit Martin häufig über seltene Erkrankungen, auch andere seltene Erkrankungen spreche, dass das natürlich aufgrund der Seltenheit häufig so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, dass da so ein Blindspot ist. Ist das bei den Tropenerkrankungen wahrscheinlich ähnlich, oder?
Also das sagt jetzt natürlich jeder Experte von seinem Fach, dass es im Studium zu gering behandelt wird. Das ist ja ganz klar. Wenn man jetzt ehrlich ist, wenn man sich die Fallzahlen anschaut und andere Krankheiten, die wir haben, dann finde ich schon, dass man sich im Studium vor allen Dingen mit den Dingen beschäftigen sollte, die wirklich häufig sind, also Diabetes zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich habe das große Privileg, dass ich ein wirklich cooles Fach habe, finde ich. Also Tropenmedizin macht unheimlich Spaß. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir meistens auch heilen können. Mhm. Also wir müssen nur rausfinden, was es ist. Das heißt, wir haben ehrlich gesagt wenig Probleme, Studenten für uns zu begeistern. Ja, es gibt ja viele auch Wahlpflichtangebote, Tropenmedizin und so weiter. Also das wird schon wahrgenommen.
Also der Faktor Happy End spielt da auch eine Rolle. Also dass man
ganz genau,
Studierende mit diesem Idealismus abholt.
Ja. Aber trotzdem ist das Fach ja immer noch, also hat ja auch ein Nachwuchsproblem. Ne? Also unser Reisemediziner bei uns in Aachen sagt ja auch immer, auch so was so den akademischen Bereich angeht, ist das noch ein bisschen oder ist es wieder so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, das Fach?
Naja, wir haben halt auch wenig Weiterbildungsstellen in Deutschland. Das heißt, es wird immer ein kleines Fach sein und es ist nicht an jeder Uni vertreten. Das ist ganz klar. Das geht einfach auch nicht realistisch. Ja. Aber die Wahrnehmung finde ich, also gerade wenn man die Infektiologie noch dazu nimmt, ne, also Infektions- und Tropenmedizin, ist schon unheimlich gewachsen über die 30 Jahre, die ich jetzt überblicke. Ne. Also früher haben die uns ausgelacht, wenn wir mit Reisemedizin und Prävention kamen, da sagte jeder, was wollt ihr denn? Das ist nicht wichtig. Jetzt gibt's die Reaktion nicht mehr. Also es wird schon sehr wahrgenommen, dass das sehr wohl ein Thema ist und dass man da auch entsprechend das unterstützen kann. Also das hat sich deutlich verbessert. Bis hin zum Facharzt für Infektionskrankheiten, den wir haben mittlerweile. Ja, den gab es ja früher auch nicht. Also das, was mir wehtut, ist, im Studium kommt die Impfprävention viel zu kurz. Und das meint gar nicht mal so sehr die exotischen Sachen, wie einfach auch die Impfungen, die wir in Deutschland anwenden. Mhm. Und das merkt man sehr deutlich. Ja? Also wir haben wirklich schlechte Impfquoten, gerade bei Erwachsenen in Deutschland. Und das liegt schon auch daran, dass wir das im Studium viel zu wenig vermitteln, den jungen Ärzten. Dass das einfach eine wichtige und sehr effektive Maßnahme ist.
Also wir haben das integriert bei uns ins allgemeinmedizinische Curriculum und legen da sehr viel Wert drauf, aber Sie haben recht, das war in den letzten Jahren sehr wenig und es wird ja immer wichtiger einfach, das ist wirklich vernachlässigt.
Ketzerische Frage meinerseits, liegt es vielleicht auch daran, dass Ärztinnen und Ärzte lieber behandeln, als vorzusorgen?
Ketzerische Frage, ja. Also so sind wir trainiert, ne? So werden wir ausgebildet, dass wir Diagnose und Therapie denken. Und wenn sich, ich meine, das geht in alle Details bis in die Gebührenordnung für Ärzte, die überhaupt keine Präventionsziffern hat. Es ist schlichtweg nicht vorgesehen, dass wir Vorsorgemaßnahmen abrechnen in der GOA, die noch gültig ist. Also da merkt man schon, dass der Blickwinkel ein anderer ist, ja.
Das gilt ja auch eigentlich für alle medizinischen Fachdisziplinen. Also Sie hatten ja Sie hatten ja Diabetes erwähnt. Das ist ja auch zum Beispiel eine Erkrankung, wo man ganz viel prophylaktisch tun kann, um die zu verhindern oder auch im Frühstadium einfach
präventiv
zu behandeln, richtig? Mhm. Ja, spannendes Thema. Vielen, vielen Dank. Was bei mir auch noch hängen geblieben ist, vielleicht auch nochmal als Abschluss, das fand ich spannend, weil das hat mich auch nochmal an die Gespräche, die ich mit Martin Mücke häufig führe, erinnert, dass Sie auch nochmal, wie ich finde, vollkommen zu Recht eingefordert haben, dass viel mehr Kommunikation, also interdisziplinäre, multidisziplinäre Kommunikation stattfinden sollte, gerade auch zwischen Humanmedizinern und Veterinären. Aber ich weiß nicht, vielleicht sogar auch Klimaforschern, Fragezeichen, dass man auch einfach nochmal die Entwicklung des Klimas mit einbezieht und einfach so einen umfassenden geopolitischen Blick darauf hat, auf diese Phänomene. Das fand ich irgendwie wichtig. Und
das ist natürlich auch das Thema der Zeit jetzt. Also wir haben zunehmend bei Konferenzen laden wir auch tatsächlich Klimaforscher ein, gerade im Bereich der Tropen- und Reisemedizin, weil wir natürlich schon auch diese Perspektive sehen, dass Klimaveränderungen natürlich unser Feld auch unmittelbar betreffen werden. Mhm. Also das ist dann
ja, und ganz handfest ja auch vielleicht sogar künftige Pandemien, jetzt auch mal wieder sehr idealistisch gesprochen, vielleicht sogar verhindern können oder auch Ausbrüche seltener Infektionen, wenn man da einfach mit einem weiteren Horizont und einer größeren Transparenz auch dem Thema begegnet. Vielen Dank, Herr Professor Jelinek. Das war sehr, sehr spannend und
viel mitgenommen.
Ja. und auch tatsächlich wesentlich dieser Deep Dive, der hat mir gut gefallen, weil trotz der Recherche dann natürlich aus Ihrer Erfahrung nochmal ganz neue Aspekte auch hervorgetreten sind. Vielen Dank dafür.
War mir ein Vergnügen.
Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Und vielleicht sehen und hören wir uns bald nochmal wieder. Würde mich freuen.
Schöne Grüße nach Berlin.
Danke sehr und schöne Grüße nach Köln.
Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.